Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, ist es nicht herrlich, in der Gegenwart Gottes zu stehen, Gemeinschaft zu haben im Heiligen Geist mit unserem Herrn, mit unserem Vater im Himmel und mit unserem Herrn? Interessant ist, was der Paulus sagt. Er sagt in Philipper Kapitel 3 folgendes: Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen. Um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck acht halte, damit ich Christus gewinne. Und in ihm gefunden werde, wir sind ja Glieder an seinem Leib, in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Die Kraft seiner Auferstehung möchten wir gerne, aber wie schaut es aus mit der Gemeinschaft seiner Leiden? Indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Geschwister, das schüttelt uns durch, wenn wir glauben, wir wären so auf der sicheren Linie Richtung Himmel. Wenn das der Paulus zu beten hat. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Manche glauben, sie sind auf ewig gerettet, egal was ist. Er sagt nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vor mir ist und jage auf das Ziel zu hin, zu dem Kampfpreis. Es ist ein Kampf und es gibt einen Preis, zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes. Nach oben in Christus Jesus. Verstehen wir? Der Paulus, das erste und wichtigste Ziel für ihn war, nicht diese Welt zu retten, nicht Weltevangelisation, sondern zu Gott hinzuwachsen, seine Berufung festzumachen, ein Kind Gottes zu sein, wirklich die Herrlichkeit, die Seligkeit zu empfangen, Christus gleich zu sein. Okay. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich bete darum, dass jeder, der hier ist und auch derjenige, der nicht hier sein kann, aus welchen Gründen auch immer, dass du jedem Einzelnen begegnest, dass jeder eine Begegnung mit dem allmächtigen Gott hat, mit dem Schöpfer aller Dinge. Vater, und dass wir dir Freude bereiten heute mit diesem Gottesdienst, dass wir unser ganzes Sein, unser ganzes Leben, Vater, für dich einsetzen. Jesus, wir bitten dich, dass du jedes Herz anrührst, dass du mitten unter uns bist, weil du uns versprichst, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Herr Jesus, du bist hier und so wollen wir uns auf dich ausrichten. Herr, hilf uns, dir immer mehr ähnlich zu werden, den Vater zu verherrlichen, indem wir viel Frucht bringen. Amen. Die Botschaft heute: Ich muss ein bisschen Gas geben, wir haben einiges vor mit euch. Ich hoffe, ihr seid frisch aus dem Urlaub zurück, voll fit und aufnahmefähig. Und das ist auch mein Gebet. Ich möchte kurz zusammenfassen, was wir letzten Sonntag miteinander studiert haben. Das Wesen des Glaubens, eine ganz kurze Zusammenfassung. Dann möchte ich über den Glauben reden in Bezug auf die Erlösung. Das, was wir gerade beim Paulus gelesen haben, was wirklich so dramatisch dargestellt ist von ihm, was ein Kampfpreis ist. Wir kämpfen einen Kampf. Warum? Weil wir in einer verlorenen Welt sind und uns ausrichten nach oben, wo unsere Heimat ist, wo Gott, der Vater, in Jesus Christus uns Wohnungen bereitet, wo er uns zur Braut Christi dann mit ihm zusammenführt, wo er uns jetzt vorbereitet, dass wir ohne Runzeln und Flecken sind. ohne Runzeln und Flecken. Das heißt, nicht gealtert und nicht beschmutzt. Der Glaube in Bezug auf Erlösung heute, der Glaube beim Gebet irgendwann, der Glaube als Überzeugung irgendwann, der Glaube als Lebensgrundsatz. Aber heute der Glaube in Bezug auf die Erlösung. Kurze Zusammenfassung, ganz eine einfache Geschichte. Wir haben einmal die Aussagen von Paulus in der Schrift, dass niemand durch Werke gerecht wird, sondern nur aus Glauben. Und der Jakobus sagt, wenn der Glaube nicht Werke hat, ist er tot. Ja, was denn jetzt? Widerspricht sich jetzt da die Bibel? In keinster Weise. Sondern wir verstehen, das Wesen des Glaubens besteht in der Erkenntnis, dem Anerkennen und Annehmen von dem, was Gott geoffenbart hat. Der Glaube kann bezeichnet werden als das Vertrauen zu dem Gott der Schrift. Es gibt viele Götter, aber es geht um den Gott der Schrift. Es geht um den Gott, der hier drin steht, im Wort Gottes. Das ist der einzige, wahre, lebendige Gott, der allmächtige Gott. Als das Vertrauen zu dem Gott der Schrift und zu Jesus Christus, den er gesandt hat. Dieses Vertrauen, das ihn als Herrn und Heiland annimmt, ist das Fundament unseres Lebens. Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch gebiete. Wenn wir erkannt und geglaubt haben, dass unser Herr aus Liebe zu uns für uns ans Kreuz ging, dann ist der Glaube an dieses Liebeswerk die Voraussetzung für unseren Gehorsam aus Liebe zu guten Werken. Wir müssen eines verstehen. Gott wurde in seinem Sohn Jesus Christus Mensch. Er entäußerte sich selbst. Er blieb Gott. Verstehen wir, Gott kann nicht aufhören, Gott zu sein, auch wenn er ins Fleisch kam. Jesus Christus war Gott, aber in der Gestalt des sündigen Fleisches. Nicht im sündigen Fleisch, das ist wichtig. In der Gestalt des sündigen Fleisches. Aber er hat sich aller seiner Privilegien entäußert. Er hat sich vollkommen abhängig gemacht von seinem Vater im Himmel. Ich tue nichts aus mir selbst raus. Ich rede nichts von mir heraus. Nur was ich den Vater tun sehe und reden höre. Und dieser Jesus, der vollkommen Mensch wurde, in der Gestalt des sündigen Fleisches hier gelebt hat, damit er uns verstehen kann, damit er uns erretten kann, ist für uns stellvertretend den Tod gestorben, den du und ich verdient haben. Wenn du sagst, ja, aber ich brauche das alles nicht, ich bin ohne Sünde, dann lies mal nach, was das Wort dazu sagt. Was ist biblischer Glaube? Kurz zusammengefasst, um das, was der Jakobus, die Position, die Jakobus vertritt, Glaube ohne Werke ist tot. Und die Position, die der Paulus vertritt und sagt, deine Werke retten dich nicht. Und er sagt hier, fasst es zusammen, so herrlich der Paulus, in Epheser Kapitel 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch Glauben. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist. Das verstehen wir. Gnade ist ja sowieso Gottes Gabe. Weil Gnade bedeutet ja unverdiente Gunst. Aber auch der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Wenn du von Gott dieses Gnadengeschenk des Glaubens nicht bekommst, kannst du nicht glauben. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Du brauchst das Gnadengeschenk Gottes. Wir Menschen möchten immer sagen, gell Gott, da bist du froh, dass ich mich für dich entschieden habe. Vergiss es. Wenn Gott sich nicht für dich entschieden hat, bist du auf ewig verloren, weil das ist die Gerechtigkeit Gottes. Du hast die Verdammnis verdient mit deiner Sünde und ich auch. Aber er ist stellvertretend für uns gestorben. Und wir sind gerecht in ihm. Nur in ihm, nur in Christus. Deine Gerechtigkeit ist wie meine dreckige Lumpen. Aber in Christus sind wir gerecht gemacht. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Verstehen wir, die Gutmenschen möchten immer Werke tun, um ihr Gewissen zu beruhigen. Sie wollen nicht akzeptieren, dass sie sich unter Jesus Christus unterordnen müssen. Sie wollen es nicht, weil sie keine letzte Instanz über sich dulden. Weil der Mensch rebellisch ist, wie der Gott dieser Welt rebellisch ist. Wir brauchen das, ich brauche das nicht, du brauchst es vielleicht, ich brauche das nicht. Nicht aus Werken, damit sich keiner rühme. Und jetzt kommt's, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Wir sehen das Geheimnis. Aus dem Glauben gerecht und durch den Glauben dann die Werke, die Gott bereitet hat. Alles andere sind tote Werke. Tote Werke. So, wir kommen zur Botschaft heute. Glaube in Bezug auf die Erlösung. Die Erlösung ist der Glaube, ein persönliches Vertrauen zu dem Herrn Jesus Christus. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Er ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt worden. In ihm sind wir Gerechtigkeit Gottes. In ihm. Ohne ihn sind wir gar nichts. Sind wir verlorene Sünder. Römer 4, 5, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Verstehen wir? Wir sind aus Glauben gerecht, aus der Gnade Gottes. Römer 5, 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind erlöst von der Sünde, aber warum fallen erlöste Christen trotzdem in Sünde? Das ist die Frage. Wir sind doch erlöst von der Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz, sagt die Heilige Schrift. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Weil das Gesetz, Paulus sagt, das Gesetz sagt, du sollst nicht begehren. Und jetzt, aufgrund dessen hat mich die Sünde betrogen, weil sie Begierde entwickelt. Wir sind erlöst von Sünde, aber warum fallen erlöste Christen trotzdem in Sünde? Zunächst müssen wir unterscheiden zwischen Versuchung und Sünde. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Der Bernhard wird nachher mit uns das Gebet unseres Herrn, das der Herr den Jüngern gelehrt hat, beten. Und da steht drin, und führe uns nicht in Versuchung. Und führe uns nicht in Versuchung. Verstehen wir, jetzt haben wir ein Problem. Weil der Jakobus sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Ja, wieso beten wir dann, führe uns nicht in Versuchung? Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Oha, jetzt haben wir ein Problem. Da haben wir jetzt den ersten Widerspruch in der Heiligen Schrift. Nein, nein. Weil hier zwei ganz verschiedene Dinge drin sind. Weil der Jakobus sagt im Kapitel 1, im ersten Satz, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt und so weiter. Diese ganze Kette des Glaubens. Hier haben wir in manchen Übersetzungen leider zweimal das gleiche Wort drin, Versuchung. Weil er sagt hier, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Und haben wir das gleiche Wort versucht, wie der Jakobus sagt, halt es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Versuchungen geratet. Aber im Urtext, im eigentlichen Sinne, sind dafür zwei ganz verschiedene Worte verwendet. Das erste ist, was der Jakobus meint im Vers 1, in Anfechtung, in Erprobung, in eine Prüfung geraten. Verstehen wir? So wie Gott den Hiob geprüft hat. Gott hatte ja um den Hiob drei Zäune aufgebaut, über sein Unternehmen, seine Familie, ihn selbst. Und nach hat Gott diese Schutzzäune weggenommen und der Teufel durfte ihn anfechten. Gott ließ zu, dass Hiob erprobt wurde, damit er selber erkennt, wo er steht mit seinem Glauben. Und das ist, was Jakobus meint. Und wenn wir das nicht unterscheiden, sind wir verwirrt. Es gibt Prüfungen, Anfechtungen, um unseren Glauben zu stärken. Gott lässt es zu, damit wir unsere geistlichen Muskeln stärken, verstehen wir? Und dann gibt es Begierden, die uns lockern und wirklich in Versuchung, in Begierde und Sünde fallen lassen. Das müssen wir total unterscheiden, sonst sind wir verwirrt. Jakobus 1, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und hier, ich habe extra Sterndal eingefügt, ein jeder aber wird versucht, steht hier für Anreizen oder Veranlassen zum Bösen. Und wenn es heißt, Jesus wurde versucht wie wir, verstehen wir, dann geht es nicht um das hier, sondern geht es um geprüft. Er wurde geprüft, er bekam Proben. Gott ließ zu, dass der Teufel ihn versuchte. Gott hat nicht versucht, eine halbnackte Schönheit zu Jesus zu bringen, damit er sexuell versagt. Nein, der Teufel wusste, dass Jesus diesbezüglich keinerlei Probleme hat, dass das damit ihn er nicht versuchen kann. Weil er kam ja nur in der Gestalt des sündigen Fleisches. Er hatte ja kein sündiges Wesen wie du und ich. Er kam nur in der Gestalt des sündigen Fleisches. Er wurde versucht in allem wie wir, ja. Er wurde geprüft, er wurde erprobt. Nicht von Begierden fortgerissen wie du und ich. Weil wir in unserem Fleisch Sünde steckt. Da ist ein Unterschied, das müssen wir unterscheiden. Begierden sind nicht das Problem, aber von innen beeinflusst zu werden. Die Begierden sind in unserem sündigen Fleisch da. Das ist nicht das Problem. Aber von diesen Begierden beeinflusst zu werden. Der Hiob sagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass sie nicht lüstern die Jungfrau anschauen. Er konnte von seinen Begierden nicht versucht werden. Die Erprobung, das Gott zugelassen hat, die Erprobung durch den Teufel, das war ganz eine andere Qualität, das war eine ganz andere Geschichte. Wir, du und ich, wir werden von unseren Begierden, wenn wir es zulassen, kommen wir in eine Versuchung. Aber wir sollen fliehen vor dieser, wir sollen fliehen und Gott bitten, dass er uns hilft. Wir sollen erkennen, dass unser Fleisch schwach ist und niemals die Anforderungen Gottes erfüllen kann. Nur in ihm sind wir gerecht. Nur mit seiner Kraft können wir überwinden. Und das ist wichtig, dass wir das in diesem Moment erkennen. Sehen wir die Geschichte von Josef, den die Frau von Potiphar beim Gewand gepackt hat, wo der Mann auf Reise war und wollte ihn ins Bett ziehen. Was hat er gemacht? Er ist geflohen in letzter Not. Ist er geflohen, nackt, weil sie das Gewand ihm runtergerissen hat. Wir müssen fliehen vor diesem Begierden. Sonst hat der Teufel gewonnen. Weil die Begierde steckt in unserem sündigen Fleisch. Der Begriff Versuchung oder Prüfung ist nicht durch die Worte versuchen oder prüfen ausgedrückt, sondern auch durch die Worte anfechten, betören, eine Falle stellen. Der eigentliche Sinn im Allgemeinen bedeutet, was hier die Schrift sagt, durch Prüfen jemanden erproben. Oder erproben unter Prüfung. Weniger häufig kommt der Sinn vor, anreizen oder veranlassen zum Bösen wie hier. Das muss man unterscheiden. Und wenn du die neue Genfer Übersetzung oder die Schlachter Übersetzung liest, dann siehst du, dass hier die Übersetzer einen Unterschied macht. Wenn jemand in Anfechtung fällt, sagt dann diese Übersetzung, Jakobus 1, dann freue er sich, dann springe er vor lauter Freude. Das ist was anderes als dieses Anreizen, Veranlassen zum Bösen. Das ist ein anderes Wort in der Heiligen Schrift. Okay, drum können wir sagen, Vater, führe uns nicht in Versuchung. Jetzt verstehen wir das. Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er versucht auch niemanden. Nein, was hier gemeint ist, führe uns nicht in eine Probe hinein, Vater. Und wenn, dann gib uns die Kraft, dass wir uns freuen, so wie der Jakobus uns sagt. Freut euch, wenn ihr mancherlei Anfechtung, mancherlei Erprobung, mancherlei Prüfung fallt, verstehen wir? Das sind Welten dazwischen. Und leider wird in manchen Übersetzungen das gleiche Wort versuchen. Aber das ist was anderes. Aber ich glaube, wir haben verstanden. Von Jesus heißt es zwar auch, dass er versucht wurde, aber nicht durch die Begierden in seinem Fleisch. Warum nicht? Weil er nur in der Gestalt des sündigen Fleisches kam. Weil er wurde aus dem Heiligen Geist gezeugt. Er ist kein Sohn Adams. Er ist ein Sohn Gottes. Er kam in der gleichen Gestalt wie du und ich wandeln her. Aber nur in der Gestalt des sündigen Fleisches. Sein Fleisch war nicht sündig. Römer 8,3, er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Weil am Kreuz hat Gott die Sünden der ganzen Welt auf Jesus gelegt. Und jetzt erst war die Sünde auf Jesus. Vorher nicht. Hebräer 4,15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Hier ist gemeint, prüfen, erproben, nicht wie in Jakobus 1,14 anreizen, veranlassen zum Bösen. Verstehen wir? Sehen wir das? Am Anfang steht die Begierde unseres Fleisches, unsere Sinne und Triebe. Wenn nun unsere Gesinnung darauf eingeht und wir mit dem Gedankenspielen der Begierde nachzugeben, ergibt sich erst daraus die Versuchung, weil die Begierde ist in deinem und in meinem Fleisch, die ist da drin. Und die hört erst auf, wenn wir sterben, körperlich sterben. Die Begierde ist da drin. Aber die Begierde, die muss bei dir und bei mir nicht zur Versuchung werden und sich nicht zur Sünde entwickeln. Wir können dieser Begierde entsagen. Wir haben die Kraft, weil wir wandeln im Geist und nicht im Fleisch. Die streiten gegeneinander. Wir müssen jeden Tag 1000 Mal eine Entscheidung treffen. Nein zur Begierde. Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Und wenn irgendein Schmutz übers Internet kommt mit Pornografie, dann lösche ich das, ohne zu schauen, was wieder für eine Schweinerei unterwegs ist. Löschen, sofort, fliehe, bitte Gott um Hilfe. Dann folgt die Entscheidung und Einwilligung durch unser Herz. Verstehen wir, der eigentliche Mensch, das Herz, die wahre Persönlichkeit ist unser Geist, unser innerstes Wesen, die Schrift sagt unser Herz. Dort entscheiden wir. Und der Heilige Geist wohnt dort und gibt uns die Kraft, richtig zu entscheiden. In jeder Situation. Dann folgt die Entscheidung und Einwilligung durch unser Herz, innerstes Wesen, der eigentliche Mensch. Und dann die Geburt der Sünde. Die Sünde hat also eine Reaktion, eine Kettenreaktion. Begierde, wenn wir mit dem Gedanken dieser Begierde spielen und sie zulassen, kommt die Versuchung. Wenn wir die Versuchung zulassen, kommt die Sünde. Und wenn wir weiterhin in Sünde leben, gebiert sie den Tod, die Trennung von Gott, den geistlichen Tod. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, wenn man in der Sünde bleibt, gebiert den Tod, die Trennung von Gott. Das ist die Wirkungskette der Begierde, zu unterscheiden von Prüfungen, Erprobungen, damit unser Glaube gestärkt wird, was Gott zulässt, damit er uns stark macht. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Ich hoffe, es ist mir gelungen, das zu vermitteln. Wenn wir die herrliche Wahrheit sehen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist und wir somit den alten Menschen abgelegt haben, dann können wir den neuen Menschen anziehen wie ein Kleid, sagt die Schrift. Den neuen Menschen in Christus anziehen wie ein Kleid nach dem Willen Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes. Epheser 4, 22, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden, schau her, da haben wir es, verderbte, wegen der betrügerischen Begierden, verderbte, dagegen erneuert werden im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Unser Geist ist vollkommen neu geschaffen. Gott hat nicht unseren alten Geist gewaschen und gebürstelt und gereinigt. Er hat uns einen neuen Geist gegeben. Er hat nichts repariert. Er macht alles neu. 2. Korinther 5, 17. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Unser Geist ist neu. Wir haben das Leben Gottes in uns, weil er uns von seinem Geist gegeben hat. Gott lebt in uns durch Christus, durch seinen Geist. Römer 6, 6, was wir verstehen müssen, ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt. Wir müssen dieser Begierde nachgehen, wir müssen sagen zur Begierde, nein, du bist mit Christus gekreuzigt, ich habe jetzt neues Leben. Christus lebt in mir und ich gehe auf deine Verlockungen nicht mehr ein. Als wir ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden. Wenn dein Fleisch, deine alte Natur mit Christus nicht ans Kreuz gegangen ist, mit ihm gestorben ist, wirst du keine Auferstehung haben, wirst du kein ewiges Leben haben. Wenn Christus in dir nicht neues Leben geschaffen hat, wenn du der alte Mensch bleibst, dann wird dich dieser alte Mensch mit seinen Begierden in den Tod führen, in den geistlichen Tod, in die ewige Verdammnis. Verstehen wir, Geschwister? Wir müssen verstehen, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Und die erste Aktivität der Sünde ist die Begierde im sündigen Fleisch. Daraus kommt die Versuchung. Und wenn wir der nachgeben, wenn wir nicht fliehen, wenn wir so hochmütig sind und sagen, nein, ich doch nicht, Wenn wir Gott nicht um Hilfe bitten, wenn wir nicht abhauen wie der Josef vor der Frau Potiphas und nackt fliehen und Gott um Hilfe bitten, werden wir die Versuchung empfangen und die Sünde gebären. Dann werden wir aufhören, wenn wir das verstehen, in der Sünde zu leben, das heißt vorsätzlich zu sündigen. Wir sind ja von Neuem geboren. 1. Johannes 3, 9. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Dieser neue Mensch, den Gott neu geschaffen hat, der Geist von Gott neu geschaffen, ein Teil von Gott ist wieder in uns, der wichtigste Teil, das innerste Wesen, der neue Mensch, der sündigt nicht. Aber das sündige Fleisch kann über die Sinne, über die Triebe und Sinne ihn beeinflussen, dass sein Geist beschmutzt wird und dass er in Sünde fällt. Wie könnte er da noch sündigen? Wir werden nach wie vor versucht werden, aber der neue Mensch ist nicht länger in Übereinstimmung mit unserem Fleisch. Er sagt, nein, nein. Aber obwohl wir aufhören mögen, Sünde vorsätzlich zu begehen, fallen wir dennoch in Sünde oder werden von einer Verfehlung übereilt. Wieso, Geschwister? Wie können wir das verhindern? Weil ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es dir genauso dreckig geht wie mir in meiner Seele, wenn ich in Sünde gefallen bin. Ich hoffe, dir geht es genauso elend wie mir. Und ich mache sofort eines. Ich erkenne das, gebe es zu und sage, Gott, verzeih mir. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt, wenn wir die Sünde bekennen. Wer sagt, er habe keine Sünde, sagt die Schrift, der ist ein Lügner. Der macht Gott zum Lügner. Weil Gott sagt, alle Menschen sind Sünder. Und wenn du glaubst, du bist frei von Begierde und Versuchung, dann bist du schon gefallen. Dann gibt es für dich schon keine Chance mehr. Wenn du das glaubst, dann hast du dich schon erhoben. Gott widersteht den Hochmütigen. Wenn du demütig bekennst, Gott, ich brauche deine Hilfe jeden Tag, um dieser Begierde, der Versuchung zu widerstehen, bist du auf dem richtigen Weg. Lass dir von Gott helfen. Wende dich Gott zu und bitte ihn um Hilfe. Galater 6, 1, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, ja, du bist gefallen, du hast nicht vorsätzlich gesündigt, du bist nicht vorsätzlich in den Pornofilm gegangen, aber irgendwie ist übers Internet was hereingeschwirrt und du hast es angeschaut. Wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Nicht uns überheben und sagen, dieser elende Sünder und wie der Pharisäer, der betet und Jesus bringt uns dieses Beispiel und sagt, da hinten war ein Zöllner, der sein Haupt gebeugt hat und nicht gewagt hat, zu Gott aufzuschauen. Und gesagt hat, Gott, verzeih mir, ich bin ein elender Sünder. Und der Pharisäer steht vorne und sagt, Gott, danke, dass ich nicht so bin wie dieser elende Sünder da hinten. Und Jesus sagt, du bist hochmütig, dir widersteht Gott. Er hat Vergebung empfangen, aber du nicht, weil Gott den Hochmütigen widersteht. Wenn du demütig bekennst, Gott, ich brauche deine Hilfe. Oder Gott, vergib mir, ich bin hier in Versuchung geraten, hilf mir. Und wir sollten anderen helfen. Und nicht uns überheben über die oder lästern oder auf die herabschauen. Das hasst Gott. Er ist gnädig und barmherzig. Schau mal, dieser verlorene Sohn kehrt um. Er hat alles falsch gemacht. Kehrt um und sagt, Vater, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Der Vater sagt, sei still, nimm ihn in den Arm und sagt, schnell, das beste Gewand, einen goldenen Ring und schlachtet das Mastkalb. Mein Sohn war tot, ich habe ihn wieder gewonnen. Verstehen Sie, so ist Gott. Oder schauen wir die Arbeiter im Weinberg. Diejenigen, die nur eine Stunde gearbeitet haben, die haben als Erste den Lohn bekommen. Als Erste. So ist unser Gott. Wir dürfen uns nicht überheben über andere, die der Versuchung nachgeben, in Sünde fallen. Wir müssen ihnen helfen. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Pass du auf, wenn du glaubst, du stehst, pass du auf, dass du nicht fällst. Du hochmütiger Mensch. Tue Buße und bitte Gott um Vergebung für diesen Hochmut. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Begehen von Sünden und dem Fallen oder Straucheln. Obwohl unser alter Mensch gekreuzigt worden ist, Römer 6,6, ist unser Fleisch weiterhin lebendig, um uns zu verlocken. Wir sind jedoch entschlossen, Christus, unserem Bräutigam, treu zu sein. Wir wollen keine Huren sein. Wir wollen treu sein. Wir haben keine Absicht, uns den Begierden des Fleisches hinzugeben. Nein, wir sündigen nicht mehr vorsätzlich. Fazit, wir wollen nicht mehr vorsätzlich sündigen und glauben, wir hätten den Sieg, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Pass auf, jetzt kommt das, wo uns Paulus davor warnt. Auch wenn in Sünde zu fallen nicht so schlimm ist, wie Sünde vorsätzlich zu begehen, bringt es trotzdem dasselbe Ergebnis hervor, verstehen wir? Wenn wir dieser Begierde nachgeben, diese Versuchung zulassen, in Sünde fallen, wir haben es ja nicht vorsätzlich, es ist uns passiert, es bringt das gleiche Ergebnis hervor, dass wir uns nichts vormachen. Bringt es trotzdem dasselbe Ergebnis hervor, eine Empfängnis, die den Tod gebiert, wenn sie ausgewachsen ist, das heißt, wenn wir nicht Buße tun und umkehren in der Sünde, vorsätzlich bleiben. Verstehen wir? Darum geht's. Verdamm dich doch nicht selber, sondern geh zu Gott und bitte um Vergebung und empfange Vergebung und weiter geht's. Die Verheißung des Neuen Testaments ist, dass uns Jesus auch vor dem Straucheln bewahren kann. Judas 24, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. Sehen wir das? Wir sind von seiner Gnade abhängig. Dem aber, wer ist hier gemeint? Jesus natürlich. Jesus, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt in alle Ewigkeit. Dem aber, hier ist Gott gemeint, der Vater, der uns in unserem Heiland durch Jesus Christus da hinzustellen vermag. Das ist das Leben des Sieges, wo wir auch davor bewahrt werden, in Sünde zu fallen. Das ist wichtig, dass wir auf unseren Herrn vertrauen, dass wir unsere Schwachheit erkennen. Und wir werden gleich sechs Gründe noch kurz untersuchen, warum wir straucheln, warum wir in Sünde fallen, auch wenn wir es vorsätzlich nicht mehr machen wollen. Wenn du feststellst, dass du in Sünde fällst, dann mögen die folgenden Gründe die Ursache sein, warum du strauchelst. Ich hoffe, dass wir das noch so jetzt vermittelt bekommen, dass wir es mitnehmen. Dass wir es mitnehmen. Um Gottes Willen, wenn du es nicht mitnehmen kannst, lade dir das als PDF-Dokument herunter. Studier es nochmal. Es geht schließlich um deine Erlösung, um den Kampfpreis, der Errettung. Darum, um den Kampf. Es ist ein Kampf, Geschwister. Es ist ein Kampf. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Es ist ein Kampf. Um den Kampfpreis der Errettung. Und der ist die ewige Herrlichkeit. Und nimm das ganz ernst, bitte. Nimm das ganz ernst. Ein Mangel. Der erste Grund, warum wir in Sünde fallen, ist ein Mangel an Gottesfurcht. Wenn wir oft diese emotional hochgepushten Großveranstaltungen sehen. Und dann die jungen Menschen insbesondere irgendeiner Formel nachsprechen und dann sind sie neu geboren. Das ist eine Fälschung. Ich habe euch heute im inspirierten Wort das ganz genau erklärt. Bitte lies es. Ein Mangel aus Gottesfurcht. Die Furcht Gottes ist der Anfang, sozusagen das ABC der Weisheit. Sprüche 9,10. Alle Weisheit beginnt damit, dass wir Gott fürchten, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben. Er ist nicht unser Kumpel, er ist unser Schöpfer. Das ist die erste Lektion in der Schule der Weisheit. Wenn wir das Alphabet nicht lernen, können wir keinen weiteren Fortschritt machen. Die Furcht des Herrn hasst das Arge. Die Furcht des Herrn, wenn der Heilige Geist in dir Freiraum hat, wenn du voll Geistes bist, dann wirst du die Sünde hassen, die Begierde und die Versuchung hassen. Und sie wird keine Chance haben in deinem Leben. Weil Gott selbst das Böse hasst. Weil der Geist Gottes in dir das Böse hasst. Und du wirst das Böse hassen, wenn der Geist bestimmt. Wenn wir den Ruf Gottes, heilig zu sein, weil er heilig ist, gehört haben. Und von diesem Ruf ergriffen sind, dann werden wir die Sünde hassen. Wenn du die Sünde nicht hast, dann ist der Heilige Geist in eine Ecke gedrängt, ist in der Besenkammer und du lässt ihn nicht raus. Frage ist, wie lange er das zulässt. Viele Gläubige finden es ziemlich einfach, einige Sünden zu überwinden, Zorn, sexuelle Sünden und so weiter. Ich denke mal, das geht schnell, Geschwister, diese Triebe in den Griff zu bekommen, in der Kraft des neuen Lebens, diese Triebe. Aber es gibt viel schlimmere Sünden. Das sind seelische Sünden. Aber wenn Sie allein sind, sündigen Sie in diesen Bereichen ziemlich leicht. Der Grund für Ihr Straucheln liegt nicht darin, dass Sie nicht in der Lage wären, diese Sünde zu überwinden, sondern weil Sie Gott nicht fürchten, weil Sie keine Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes haben. Heute wird uns Jesus, ein anderer Jesus verkündigt, der unser Kumpel ist. Dieser Jesus, der uns hier verkündigt wird, ein anderer Jesus, der kommt in die Kammern und erscheint jemanden im Schlafzimmer und beauftragt ihn. Aber Jesus hat noch nie die rechte Seite vom Thron Gottes verlassen. Noch nie. Wenn du jemanden hörst und sagst, Jesus ist mir erschienen, glaube es nicht. Sogar Stephanus, wo er gesteinigt wurde, hat nur in den Himmel schauen dürfen, wo Jesus zur Rechten des Vaters ist. Die kommen immer, Jesus ist in meine Kammer gekommen, aber die Schrift sagt ausdrücklich, wenn Jesus sagt, wenn sie sagen, da ist Jesus, geh hinaus, oder da in den Kammern ist er, geh nicht hin, sie sind Lügner. Aber sie sagen, in meine Kammer ist er gekommen. Aber Jesus sagt, sie werden sagen, in den Kammern ist er, oder draußen in der Wüste, geh nicht hin, weil Jesus zu Rechten des Vaters ist. Und selbst die Offenbarung, die der Johannes empfangen hat, hat er nicht von Jesus, sondern durch einen Engel, wenn wir es genau lesen, empfangen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Kein Auge. Das nächste ist ein Mangel an Glauben. Also das erste ist, dass wir keine Ehrfurcht vor Gott haben. Das nächste ist, wir glauben nicht. Wir glauben nicht. Und das ist jetzt keine Leistung von uns in dem Sinne, sondern es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und je mehr wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, das ist Geist und Leben, wird unser Glaube wachsen. Mangel an Glauben. Jeder Fortschritt im christlichen Leben hängt vom Glauben ab. Die Gerechten leben aus Glauben. Römer 1,17. Und ihr Pfad wird wie das Licht, das immer heller leuchtet. Sprüche 4,18. Wir können Glauben für die Vergebung der Sünden haben und mit dem vorsätzlichen Sündigen aufhören. Und doch kann es sein, dass wir nicht daran glauben, dass Jesus uns auch vor dem Straucheln bewahren kann. Wenn etwas dich überrascht, wenn eine Begierde dich in Versuchung führt, dann wisse, Jesus kann dich bewahren, er kann dich bewahren. Aber du musst zwei Dinge. Du musst Ehrfurcht vor Gott haben, du musst Glauben haben und musst ihn um Hilfe bitten. Du musst fliehen vor dieser Versuchung. Wie die Israeliten in Kadesh Barnea können wir so voller Unglauben sein und auf die Riesen im Land in unserem Fleisch schauen, dass wir nicht in das verheißene Land des Sieges einziehen. Verstehen wir, wenn wir diese Geschichte mit dem Goliath anschauen. Hier ist der David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, und hier ist diese feindliche Armee und dieser Riese Goliath. Wenn David nur irgendeinen oder zwei oder fünf oder zehn der Krieger getötet hätte, wären die nicht geflohen und sie hätten den Sieg nicht gehabt. Er musste den Riesen töten. Weißt du, was dein Riese ist und meiner in meinem Leben? Deine Selbstsucht. Ich bin der Herr. Das ist der Riese. Wenn du den tötest, dann flieht alles andere. Das musst du töten. Erst wo Goliath tot war, ist das feindliche Heer geflohen. Und der Riese heißt nicht Goliath, sondern Selbstsucht, Egoismus. Der muss getötet werden. Eines der wichtigsten Gesetze im Reich Gottes ist, dass wir nach unserem Glauben empfangen werden. Jesus sagt, Frau, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Hast du Glauben an Gott? Hast du Glauben an Gott? Glaubst du seinem Wort oder stellst du das in Frage? Bist du gescheiter als Gott? Oder hast du Einsichten, die Gott dir nicht gegeben hat? Du hast höhere Einsichten. Kurz noch zum zweiten Grund, Mangel an Glauben. Das ist so entscheidend, da möchte ich noch zwei, drei Bibelverse zitieren. Daher treten einige in das Leben des Sieges ein, wie Josua und Kaleb, zwei von den Millionen Israeliten, die in der Wüste gestorben sind. Zwei, nur zwei. Schau mal, letzten Sonntag war bei uns in Au, ich komme von Bad Feilenbach, Au, da war Wendelstein-Rundfahrt, über 2000. Ich konnte sagen, wenn du 2000 Autos parken siehst, das ist eine Menge. Die Woche zuvor war bei uns in Au, Flohmarkt, da ist der ganze Krempel. Du hast nicht so weit blicken können, wie Autos dort geparkt haben. Heute fahre ich vorbei in Maxl Rhein. Da ist Hopfer-Zupfer-Fest. Großparkplatz. Wir haben hier kostenlos am Sonntag. Da ist kein Mensch. Zum Fest Gottes wollen sie nicht kommen, aber zum Hopfer-Zupfer-Fest. Da braucht man einen Großparkplatz. Zum Flohmarkt, um den Krempel zu kaufen, da brauchst du einen Großparkplatz. Das ist doch der Wahnsinn. Das wird zurzeit Noah, wird zurzeit Lotz. Sie sind mit ihrem Leben beschäftigt, bis die Flut kommt. Und sie glauben es nicht. Sie glauben es nicht. Sie glauben gar nicht das. Ja, sie wollen den Fuß in die Tür drin, haben wieder Adnan immer so schön gesagt. Ja, wenn es wirklich stimmen sollte, du mit deinem Gott und deinem Himmel, habe ich den Fuß drin. Sie glauben es nicht.
Sehr interessant alles. Ich bin auf der Suche. Der Weg über Sie führt mich weiter.
Das hört sich schon ganz anders an als die Einleitung. Super, ich freue mich sehr. Mein Gebet war vorhin, dass der Herr dein Herz. Und ich habe gewusst, das wird er tun. Weil Gott hört unsere Gebete. Ja. Gott hört unsere Gebete.
Ich bin noch nicht verloren.
Amen. Amen. Ja. Amen.
So soll es sein.
So soll es sein. Der Weg zum Leben ist schmal und wenige sind es, die ihn finden. Denn es sind wenige, die Gott fürchten und Glauben haben. Wir fürchten Gott, wir haben keine Ehrfurcht vor Gott. Wir glauben an gar nichts. Wir glauben gar nicht, dass er Gott ist. Ja, schöne Geschichte. Träum weiter. Der Mond ist ein großer gelber Käse. Gell? Und an die Jungfrauengeburt glaubst du auch noch, du Depp. Oh mein, mit wem habe ich es hier zu tun? Lauter Verrückte. Gottes Verheißung lautet, die Sünde wird nicht über euch herrschen, Römer 6,14. Die Sünde wird nicht über mich herrschen. Sag's für dich, die Sünde wird nicht über mich herrschen. Ich herrsche über die Sünde. Sünde, du kannst nicht länger über mich herrschen. Steh auf und bekenne deine Hoffnung in Gottes Wort. Mache weiter, bis die Hoffnung eines Tages zum Glauben wird und der Sieg dir gehört. Wenn ich zurückdenke, wie Gott ich dankbar bin, wie er mir geholfen hat, immer stärker zu werden im Glauben, immer mehr Ehrfurcht vor meinem Gott zu haben, vor seiner Heiligkeit und zu erkennen, was für ein elender, verlorener Sünder ich bin, vor seiner Heiligkeit Buße zu tun für alles, was mich von ihm trennt. Und mit Paulus zu sagen, ich strecke mich aus nach dem Siegespreis, dem Kampfpreis des ewigen Lebens, dass ich es ergreife. Manche strecken sich mehr aus nach Evangelisation und wollen gut Menschen sein und Barmherzigkeit tun und führen die Menschen, machen es zu doppelten Sündern der Hölle. Sie selber glauben an nichts und die führen es dazu, dass auch nichts glauben. Sondern dass Gott für sie erkauft ist und sie jetzt den Flaschengeist nur befehlen müssen und der macht, was sie wollen. So ein gigantischer Betrug, den der Teufel auch im Leib Christi fertiggebracht hat. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Hast du das verinnerlicht? Du lebst nicht mehr. Du bist ans Kreuz mit Christus. Sonst gibt es keine Auferstehung, wenn du nur am Kreuz warst. Glaube ist doch mehr als intellektuelles Fürwahrhalten. Ja, der Teufel glaubt auch, sagt Jakobus. Der Teufel glaubt auch, dass Gott existiert. Du glaubst, dass es Gott gibt? Die Teufel glauben auch, du Depp. Das hilft dir doch nichts. Das ist mehr als ein intellektes Fürwahrhalten. Wir brauchen nicht nur den Glauben, dass Jesus die Kraft hat, uns vor dem Straucheln zu bewahren. Die Frage ist, ob wir ihm treu sind und das tun, was er von uns erwartet. Das Erste ist eine mentale Qualität, eine mentale Leistung. Du hältst es für wahr, dass es einen Schöpfer gibt. Da sagen die Menschen, ja, es gibt schon was. Es gibt schon eine höhere Intelligenz, ist ja klar. Nur das hilft dir nichts. Das Letztere ist eine geistliche Qualität des Herzens in der Kraft des Heiligen Geistes. Dass du sagst, Christus Jesus gibt mir die Kraft, über die Sünde zu herrschen, auf dass die Sünde nicht mehr über mich herrsche. Und darum geht es, das ist der Kampf. Das ist täglich der Kampf, Geschwister. Nicht, dass wir die Welt retten, sondern dass du deine Seele rettest. Das ist dein Kampf. Darum geht's. Und das sagt uns der Paulus. Und wenn dann deine Seele gerettet ist und du wirklich ein geheiligtes Leben aus der Kraft Gottes führst, dann kannst du an Evangelisation denken. Aber nicht vorher, sonst machst du doppelte Kinder der Hölle. Sagt die Schrift, das sage nicht ich. Der dritte Grund, warum wir von der Sünde überwältigt werden, von der Versuchung, ist die Unwissenheit über die Schwachheit des Fleisches. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Das Fleisch, das wir haben, ist völlig unfähig, den Willen Gottes zu tun, völlig unfähig. Wir sehen das im Alten Testament. Gott hat den Juden das Gesetz gegeben, damit sie die Hässlichkeit der Sünde erkennen, doch nicht um geheiligt zu werden, damit sie erkennen, wie verloren sie sind. Das Gesetz konnte niemanden heiligen. Konnte nur die Hässlichkeit der Sünde offenbaren, das war alles. Aber jetzt sind wir nicht mehr verheiratet mit diesem alten Knackergesetz. Jetzt sind wir verheiratet mit Jesus Christus, mit dem Geist des Lebens in Christus Jesus. Und er heiligt uns durch und durch. Matthäus 26, 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Sehen wir es ja. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch ist schwach. Jesus spricht hier. Kein geringerer als der Herr. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Paulus erkannte dies und sagte, dass in seinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Römer 7, 18. Lies mal diese Wirkungskette. Römer 6, 7 und 8. Das ist einfach nur herrlich. Lies mal wieder Römer 6, 7 und 8. Und du wirst voll verstehen, was ich meine. Paulus erkannte dies. Wer dies versteht, wird mindestens zwei Dinge tun. Er wird vor der Versuchung fliehen und er wird Gott ernstlich um Hilfe bitten, weil wir es nicht schaffen. Unser Fleisch kann es nicht schaffen. Wir sind zu schwach. Wenn jemand diese beiden Dinge nicht tut, ist es offensichtlich, dass er noch nicht von der Schwachheit seines Fleisches überzeugt ist. Du bist noch nicht überzeugt, dass du nicht in der Lage bist, die Gebote Gottes zu halten. Du bist noch nicht überzeugt, du glaubst, du könntest es, weil du bist so gut, du kannst es. Du musst erkennen, ich kann es nicht, Gott. Ich brauche deine Hilfe und ich fliehe vor der Versuchung. Wahre Demut besteht darin, die Schwachheit unseres Fleisches anzuerkennen und daher vor der Versuchung zu fliehen und Gott um Hilfe zu bitten. Geschwister, das ist der Weg, um ein geheiligteres Leben zu führen, Tag für Tag. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, das wissen wir. Gott ist barmherzig. Das vierte ist jetzt fehlende Gesinnung, Leiden zu erdulden. Jetzt kommt auch, glaube ich, eine ganz entscheidende Offenbarung bezüglich Leiden. Sünde bringt einen Genuss mit sich. Sind wir uns da einig? Darf ich mal fragen, ist es verständlich, dass Sünde einen Genuss hat? Sünde hat einen Genuss. Aber dieser Genuss ist trügerisch und von kurzer Dauer. Hebräer 3, 13 und 11, 25. Das Gegenteil von Genuss ist nicht Ungenuss, sondern Leiden. Zu leiden bedeutet, unserem Fleisch den Genuss der Sünde zu verweigern. Das bedeutet Leiden. Wir lassen nicht zu. Das Fleisch möchte den Alkohol. Das Fleisch möchte, was weiß ich, sexuelle Unzucht. Das Fleisch möchte dies oder jenes. Und wir sagen, nein. Und jetzt leidet das Fleisch. Aber unser Geist lebt auf. Unser Geist freut sich. Wir sind in Freiheit, weil Freiheit bedeutet ja, nicht tun zu müssen, was man nicht will. Nicht tun zu können, was man will. Freiheit bedeutet, nicht tun zu müssen, was man nicht will. Lies Römer 6, 7 und 8. Wenn wir uns mit dieser Gesinnung wappnen, so heißt es hier, können wir mit der Sünde aufhören und in unserem ganzen Leben den Willen Gottes tun. 1. Petrus 4, 1 bis 2. Und Geschwister, nur das gibt uns Erfüllung. Nur das gibt uns Freude. Schau mal die auf dem Flohmarkt. Die sind am Montag genauso, haben die ein langes Gesicht wie am Sonntag, wo die hingefahren sind. Haben so ein bisschen mehr Krempel zu Hause, was mehr zum Abstauben gibt. Aber sind genauso leer wie am Sonntag früh. Am Montag früh genauso leer. Ich hoffe, dass wir erfüllt sind von der Herrlichkeit Gottes, dass sein Wort in uns Geist und Leben ist, dass es anhält.
Aber ich habe so schön einen Grimm zu Hause und der macht mir so viel Spaß.
Ich auch. Ich auch. Bis 3000 ist es nicht schlimm. Über 3000 wird es schlimm. Dann ist Sünde. Spaß. Nein, nein. Wichtig ist, ob unser Herz dran hängt. Gell? Ob das unser Götze wird, der Krempel. Ja. Gott sei unser Gott sein. Im Fleisch zu leiden bedeutet nicht physisches, körperliches Leiden, denn niemand hat auf diese Weise mit dem Sündigen aufgehört. Ich hätte noch ein paar Minuten. Ist es okay, Geschwister, wenn wir die Botschaft zu Ende bringen? Ist es okay? Ich fasse es kurz zusammen. Es ist viel, ich weiß es, aber ich fasse es nachher kurz zusammen, dass wir es mitnehmen können. Ich weiß, ja. Aber darum sagt der Paulus, Kampfpreis, wir müssen kämpfen, hellwach zu bleiben. Okay, wir sind noch dabei. Im Fleisch zu leiden bedeutet nicht physisches, körperliches Leiden, denn niemand hat auf diese Weise mit dem Sündigen aufgehört. Es bezieht sich auf den Schmerz, der dem Fleisch durch die Versorgung seiner Begierden bereitet wird. Geschwister, das Fleisch leidet, wenn du nicht nachgibst. Und du musst nur mal schauen, schon Kinder mit 2, 3, 4, 5 Jahren haben Begierden und setzen das durch mit aller Gewalt. Und da musst du aufpassen. Da musst du aufpassen. Da bist du verantwortlich. Ja? Begierden. Wenn sie es nicht bekommen, was sie möchten, schreien sie, brüllen, strampeln, schmeißen sie auf den Boden, schmeiß dich mit auf den Boden, brüllen und strample auch, dann sieht, wie blödsinnig das ist. Wir weigern uns, uns selbst zu gefallen, so wie auch Jesus niemals an sich selbst gefallen hat, die Römer 15,3. Dadurch haben wir Anteil an der Gemeinschaft seiner Leiden. Jesus hat immer gesagt, er sucht nicht seinen Willen, weil er hat sich entäußert aller göttlichen Privilegien, sondern den Willen des Vaters im Himmel. Und wenn du dem Geist Gottes Freiraum gibst, dann wirst du den Willen deines Herrn im Himmel suchen und wirst dabei ein erfülltes Leben haben und keine toten Werke wirken. Ein weiterer Punkt, dass wir in Sünde fallen, wir haben kein geistliches Wachstum. Petrus sagt, wenn wir in unserem christlichen Leben voranschreiten, werden wir niemals straucheln. 2. Petrus 1, 5 bis 10. Wir werden nicht straucheln, wenn wir in unserem christlichen Leben wachsen. Viele Christen fallen in Sünde, weil sie mit ihrem geistlichen Zustand zufrieden sind. Und es wird auch verkündigt, einmal gerettet, immer gerettet. Ja, aber wenn du keine Frucht bringst, wirst du umgehauen und ins Feuer geworfen, wie der Baum, der keine Frucht brachte. Das ist eine Lüge. Das ist ein anderes Evangelium, das hier verkündigt wird. Nicht ein anderer Jesus, auch ein anderes Evangelium. Statt sich dem Vollkommenen zuzuwenden und stetig zu wachsen, wir müssen auf Christus schauen. Sage mir, mit wem du umgehst. Wenn du mit Christus umgehst, wirst du immer mehr werden wie er, in sein Ebenbild umgestaltet. Paulus hatte ein Ziel. Er wollte wie Jesus werden, Philipper 3, 13 bis 14. Das hielt ihn von Stagnation und auch von Sünde ab. Viele haben aufgehört, Sünden zu begehen und sind zufrieden, auch wenn sie weiter straucheln. Daher hören sie nie auf zu straucheln. Du darfst nicht mehr damit zufrieden sein, wenn du strauchelst, wenn du in Sünde fällst. Du hast es nicht vorsätzlich gemacht. Du hast keine Prostituierte ins Hotelzimmer bestellt. Das hast du nicht gemacht. Aber du bist gestrauchelt. Wir müssen uns selbstständig im Lichte Gottes richten, wenn wir irgendeinen Fortschritt im geistlichen Wachstum machen wollen. Im Lichte Gottes uns richten. Und der Bernhard wird uns das gleich vorführen, was das bedeutet. Wenn wir im Licht wandeln, können wir in zunehmendem Maße der göttlichen Natur teilhaftig werden. Wir müssen im Licht wandeln. Und dann werden wir umgestaltet in sein Ebenbild, in Christi Ebenbild. Schließlich unser altes Ich nicht zu entthronen, führt dahin, dass wir in Versuchung fallen. In allen Kindern Adams sind die Triebe und die Sinne des menschlichen Seelenlebens der Gebieter. Sie leben nach ihren Trieben, ihrer Vernunft und nach ihren Gefühlen und nicht nach dem, was der Geist ihnen sagt, nicht nach dem, was die Heilige Schrift uns sagt. Wenn wir bekehrt werden und die sündigen Werke des Fleisches ablegen, erkennen wir gewöhnlich nicht, dass auch unser Seelenleben, unsere menschliche Art und Weise zu denken, zu urteilen, zu fühlen, entthront werden muss. Es muss entthront werden. Die Schrift sagt im Römer 12, ändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Und diesen Sinn, den bekommen wir da drin und können ihn realisieren in der Kraft des Heiligen Geistes. Und da können wir unser Leben verändern. Wir betrachten diese Dinge als ziemlich unschuldig und harmlos im seelischen Bereich. Ja, ich bringe niemanden mehr um, ich habe keine Huren, ich bin meiner Frau treu, ich lüge und betrüge nicht. Ja, aber es gibt diese Vorstadtmörder, die Menschen seelisch ermorden. Nicht nur körperlich, mit dem Messer, seelisch. Mobbing nennt man das heute. Ist auch ein Mörder, der andere seelisch tötet, kaputt macht in seiner Persönlichkeit. Es ist jedoch das auf dem Thron sitzende Seelenleben, das viele Christen zu Fall bringt. Ich bin der Herr in meinem Leben und Gott segne mich und mein Tun. Aber ich sage, wo es lang geht. Ich sage, ob ich das Grundstück kaufe. Ich sage, ob ich hier investiere. Du hast nur das zu segnen, was ich sage. Ansonsten bin ich der Herr. Nach den Gefühlen zu leben, ist nicht das Gleiche wie im Geist zu leben. Diese beiden Bereiche unseres Seins sind so verschieden wie Himmel und Erde. Das ist ein Charakter, der muss verwandelt werden. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und zum Schluss keine Wertschätzung von Gemeinschaft. Das ist der sechste Punkt. Keine Wertschätzung von Gemeinschaft. Wir haben im neuen Bund den Leib Christi. Und nur wenn wir darin unseren Platz finden, bewahrt uns das Haupt Christus vor dem Straucheln. Viele glauben ja, das ist Privatsache, mein Glaube. Nein, wenn du von Neuem geboren bist, bist du ein Glied am Leib Christi. Und das ist die örtliche Gemeinde. Und wenn du sagst, nee, ich nicht, dann gehörst du nicht dazu. Dann bist du ein, nicht einmal ein Blinddarm, der rausgeschnitten wird, wenn er spinnt, sondern bist du überhaupt nicht am Leib, dann bist du tot. Ein einzelnes Glied kann nicht existieren. Der Teufel wird kriegen, ganz klar. Nur als Glied am Leib Christi sind wir wirklich mit Christus verbunden, wo er das Haupt ist, weil wir sind der Leib. Paulus sagt uns klar, dass Schutz vor Irrtum und geistliches Wachstum nur dann kommen, wenn wir uns an das Haupt halten und unsere Beziehungen zu anderen Gliedern im Leib lebendig halten. Die Beziehung, die ich jetzt zu euch habe, insbesondere zum Adnan, die letzten 2,5 Jahre, die möchte ich nie, nie, nie missen. Weil das hat mich so unterstützt, hat mich so befruchtet, hat mich so korrigiert, hat mich so in ein Wachstum gebracht, Geschwister. Jesus sagte, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden würden. Dich werden sie überwinden, wenn du zu keiner Gemeinde gehörst. Die Pforten der Hölle werden einzelne Christen nicht überwinden, hat Jesus nicht gesagt, sondern die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Und wenn du zu keiner Gemeinde gehörst, bist du schon überwunden. Matthäus 16, 18. Es reicht nicht aus, einmal in der Woche die Versammlung zu besuchen. Wir müssen Gemeinschaft mit anderen Mitgliedern wertschätzen und in den Leib Christi integriert sein. Wenn du glaubst, es reicht einmal oder alle 14 Tage das Wort Gottes, das passt dann schon. Ich sag dir, es reicht nicht. Du brauchst jemanden. Ich bin seit 86 Christ, es sind 40 Jahre. Und ich brauche die Korrektur. Eisen schärft Eisen. Ich brauche die Korrektur. Nur wenn wir unseren Platz als funktionierende Mitglieder, Bernhard, hier ist es sehr heiß, hast du die Klimaanlage ausgeschaltet? Doch, ausgeschaltet. Nur wenn wir unseren Platz als funktionierende Mitglieder des Leibes Christi finden, können wir am Triumph des Hauptes teilhaben, sonst nicht. Wenn wir nicht mit seinem Leib verbunden sind, sind wir mit dem Haupt nicht verbunden. Verstehen wir, viele Christen glauben, sie könnten mit Jesus Christus verbunden sein, sind aber nicht Teil seines Leibes. Das geht nicht, das ist vollkommen unmöglich. Wenn du irgendwo einen Finger findest am Wegrand und der sagt, ja, ich bin mit meinem Haupt verbunden, das ist der Max, und wir sagen, na, du bist der Finger abgeschnitten, du bist nicht mehr mit Max verbunden. Weil der Max ist in Brandenburg. Und du liegst da, in Au, auf dem Feldweg. Du bist nicht mehr verbunden mit Max, du bist abgeschnitten, du bist tot, du bist gestorben. Dann werden unsere Geschwister im Leib Christi für uns zu einer Stärke werden, wenn der Druck für uns allein zu groß wird. Prediger 4, 9 bis 12. Gegenseitige Ermutigung im Leib Christi ist Gottes Mittel, um uns vor Irreführung und vor dem Fallen Sünde zu bewahren. Hebräer 3, 13. Schätze eine solche Gemeinschaft und du wirst vor viel Herzeleid und dem Straucheln verschont bleiben. Suche die Gemeinschaft, den Schulterschluss mit den Geschwistern. Sei Teil des Leibes Christi. Bleibe mit dem Haupt verbunden. Zusammenfassung. Wir sind erlöst von Sünde, müssen nicht mehr sündigen und straucheln. Wir herrschen über die Sünde. Nicht über Menschen, aber über die Sünde. Unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt. Wir können den neuen Menschen anziehen. Das ist die Verheißung Gottes. Jesus kann uns auch vor dem Straucheln bewahren. Nicht nur vor dem vorsätzlichen Sündigen. Wenn wir trotzdem sündigen, hilft uns Folgendes. Gottesfurcht, Glaube, Kenntnis der Schwachheit unseres Fleisches, Akzeptanz. Der Alkoholiker muss sagen, jawohl, ich bin Alkoholiker. Erstens. Zweitens muss er sagen, ich brauche Hilfe. Wir müssen erkennen, jawohl, wir sind elende, verlorene Sünder. Gott, ich brauche deine Hilfe. Wenn wir das nicht machen, gibt es keine Befreiung von diesem Hochmut. Kenntnis der Schwachheit unseres Fleisches. Die Gesinnung, Leiden zu erdulden. Weil das Fleisch wird leiden, wenn es der Versuchung keinen Raum bekommt. Wenn die Begierde nicht empfangen darf. Es wird leiden. Geistliches Wachstum, unser altes Ich entthronen und Wertschätzung von Gemeinschaft. Geschwister, ihr habt es geschafft. High Five für euch. Zum Schluss, wir sehen also, dass es keine ein für ein allemal Erfahrung gibt, die uns garantiert, dass wir nie mehr straucheln werden. Aber wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes gehen, werden wir die Macht der Sünde überwinden und wir werden vor dem Straucheln bewahrt werden. Römer 8, 2, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Weil das Gesetz hat nur die Sünde, die Hässlichkeit der Sünde aufgezeigt. Und die Folge der Sünde ist der Tod. Aber dieses Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat uns frei gemacht. Wir sind frei, Geschwister. Genieße diese Freiheit. Dann werden wir in der Lage sein, mit dem Apostel Paulus auszurufen, Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus. 2. Korinther 2, 14. Amen. Halleluja. Lass uns Jesus einen Applaus geben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.